Predigttext gibt. Ne? Und ich habe schon gedacht, mal schauen, ob Daniel mir das verzeiht, wenn ich den komplett verlasse und so mein eigenes Ding predige. Ne? Das ist ja, die Freiheit hat man ja vielleicht, so wenn man Gastprediger ist. Aber wer mich noch ein bisschen kennt, der weiß auch, dass ich mich eigentlich nicht vor Herausforderungen scheue, vielleicht teilweise auch mal auf die Nase gefallen bin. Aber ich habe den Predigttext mir trotzdem vorgenommen. Und wer ihn gelesen hat, wird also nicht enttäuscht, dass er eine gute Vorbereitung gehabt hat. Ich dachte, es wäre vielleicht gut, wenn wir den miteinander aus vier verschiedenen Perspektiven anschauen. Wenn ihr da mitkommt, ich bete einfach nochmal für uns jetzt auch, für das, dass Gott einfach sein Wort auch öffnet. Und dann kommt einfach mal mit. Vater, ich danke dir für dein Wort und auch für so Predigttexte, die einem schon auch als ein Berg, in dem Fall ein Weinberg, vorkommen. Ich bitte dich, dass du uns da mit hineinnimmst und wirklich dein Reden und auch dein Hören und Verstehen segnest. Amen. Aus der ersten Perspektive möchte ich diesen Text von der guten Nachrichtseite mal anschauen. Die haben das ganz gut formuliert. Vielleicht kommt man da leichter auch in den Text rein. Und ihr findet gleich vielleicht auch ein bisschen in Zugang. Also die gute Nachricht, Jesaja 5, Vers 1 bis 7. Auf fruchtbaren Hügel, da liegt mein Stück Land. Dort hackt ich den Boden mit eigener Hand. Ich mühte mich ab und las Felsbrocken auf, baute Wachturm und Kelter, setzte Reben darauf. Und süße Trauben erhoffte ich zurecht. Doch was dann im Herbst wuchs, war sauer und schlecht. Jerusalems Bürger, ihr Leute von Juda, was sagt ihr zum Weinberg? Was tätet denn ihr da? Die Trauben sind sauer, entscheidet doch ihr, war die Pflege zu schlecht? Liegt die Schuld denn bei mir? Ich sage euch, Leute, das tue ich jetzt, weg reiße ich die Hecke als Schutz einst gesetzt. Zum Weiden sollen Schafe und Rinder hinein und die Mauer ringsum, die reiße ich ein. Zertrampelnden Füßen gebe ich ihn preis, schlecht lohnte mein Weinberg mit Arbeit und Schweiß. Ich will nicht mehr hacken, das Unkraut soll sprießen, der Himmel soll ihm den Regen verschließen. Der Weinberg des Herrn. Seid ihr Israeliten, sein Lieblingsgarten Juda seid ihr. Er hoffte auf Rechtsspruch und erntete Rechtsbruch. Statt Liebe und Treue nur Hilfeschreie. So die gute Nachricht. Kommen wir gleich zur zweiten Perspektive. Was meint unser Text? Zuerst ist mal die Rede von einem Freund. Der wird dann allerdings überhaupt nicht mehr im Text erwähnt und so kommt es relativ schnell zum Weinberg. Was wird über diesen Weinberg berichtet? Er liegt auf gutem Land und es wird viel in ihn investiert. Die Vorbereitung des Bodens, Einsammeln der Steine, Anpflanzen, Bau eines Turms, sicherlich auch zur Umgrenzung, eine Mauer, ein zweites Bauwerk wird dem Berg hineingebaut, eine Kelter, vielleicht irgendwie so eine Kellerform. Es wird alles vorbereitet. Nun wartet man auf die Ernte und erwartet Gutes, wenn man investiert hat. Die Erwartung wird allerdings enttäuscht, denn der Weinberg bringt nur schlechte Trauben. Nun, der Weinbesitzer richtet sich an die Bewohner Jerusalems und will einen Rat, guckt in die Menge und sagt, was soll ich tun? Liegt's an mir? Die Wut, das Gefühl, ganz über die Vernunft scheint zu siegen. Der Besitzer des Landes scheint schier in Wut aufzugehen. Nun zum Schluss von diesem Text wird es aber relativ schnell deutlich. Dieser Weinberg ist ja eigentlich nur ein Bild, ein Vergleich. Es geht um das Volk Israel, um das Volk, um uns Menschen. Die Ernte in diesem Volk und uns Menschen ist schlecht. Was geschehen wird an diesem Weinberg, ist später, was wir auch heute in unserer Geschichte, in der Geschichte Israels immer wieder zu sehen bekommen. Ich komme aber schon zur dritten Perspektive. Die Perspektive vom Weingärtner, vielleicht vom Besitzer, vielleicht von dir und mir. Hast du Besitztum? Etwas, was dir lieb, was dir wert geworden ist, wo du dich investiert hast, wo du gesagt hast, das soll was Besonderes sein. Das gebe ich nicht nur einfach so dem natürlichen Wachstum hin. Nee, da hänge ich mich rein. Das lasse ich mir was kosten, aber da will ich auch was zurückgewinnen. Ich investiere in dem Fall vielleicht sogar eine Baufirma, Experten, Leute, die da wirklich mit fachmännischer Hand herangehen und sagen, jawohl, da ist wirklich große Chance für, dass ich etwas zurückbekomme. Doch es kommt eben der Tag der Ernte und es stellt sich heraus, alles umsonst, nur kümmerliche, saure Träubchen. Und jetzt wird er direkt der Eigentümer und sagt, wer hat diese Schuld? Der Weingärtner? Ich etwa? Liegt es am Boden? Liegt es am Klima? Finde ich irgendjemanden, dem ich die Schuld in dem Sinn zuweisen kann? Es klingt wirklich nach einem Wutausbruch. Hier spricht Frust. Und wer so seine Emotionen mal freien Lauf lässt und das schon mal gelassen hat, ob es kontrolliert war oder nicht, teilweise sind es so die Emotionen, die übereinkommen. Man spürt dann immer so ein Zeichen der Hilflosigkeit und der Schwäche, wenn Emotionen überhand nehmen. Schöner ist, wenn man in Kontrolle ist, wenn alles so, wie es gedacht und vorbereitet war, auch genauso abläuft. Dann fühlen wir uns sicher, dann fühlen wir uns ruhig. Der Weingärtner scheint hier Kontrolle zu verlieren. Hier klappt's nicht so. Das Ende des Textes geht auf diesen Rechtsspruch und diesen Rechtsbruch ein. Es zeigt, dass es ein gerechter Gott ist. Es zeigt, dass das, was passiert, eben genau das erntet. Wer sät, der erntet. Das, was hinein investiert ist, kommt zurück. Es ist Gerechtigkeit. Aber um was geht es ihm in diesem Text? Es geht um die Frage nach der Zukunft, nach dem uns und unserer Gemeinde auch. Was wird aus diesem Weinberg werden, wenn wir so weitermachen wie bisher? Und da müssen wir pausieren. Ist es tatsächlich ein Text für uns oder ist es für die irgendwo Fehler gemacht haben, die das laufen lassen haben? Gucken wir weg von uns und sehen Fehler bei den anderen. Vielleicht sogar am Sonntagmorgen hören wir die Predigt für den anderen. Hoffentlich hat er zugehört. Wenn er hier gewesen wäre, dann hätte er vielleicht die Spur bekommen. Was sagt der Text für mich, wenn ich der Besitzer bin, der investiert hat? Diese Frage bleibt im Raum stehen. Und soll wahrscheinlich bewusst auch nicht beantwortet werden. Die kannst nur du als Besitzer des Weinbergs beantworten. Das Lied von diesem Weinberg, so in der guten Nachricht schön formuliert, stimmig, ist nicht das letzte Wort. Und hier kommt die Hoffnung von uns hinein. Wir nehmen sein Wort und sagen, Herr, wenn das dein Wort vom Weinberg ist, ist das dein letztes Wort? Fragezeichen. Ist das dein Gericht? Ist das dein Urteil? Ist das, wie du über uns denkst? Wir haben es halt wieder mal nicht hinbekommen. Und so hängen wir uns an sein gesamtes Wort, was uns auch im Neuen Testament gegeben ist. Und wir sagen, Herr, erinnere dich an uns, wir sind deine Schöpfung. Du hast uns auf den Weg geschickt. Wir bitten dich, hilf uns. Ja, es gibt Momente, da bin ich frustriert über mein geschaffenes Werk, über das, was ich investiert habe in mein Leben, wo es nicht so läuft, wie wir es uns wünschen. Erst gestern waren wir als Familie oder als Ehepaar auf dem Geburtstag alles geplant und plötzlich binnen ein paar Stunden läuft komplett in der Vorbereitungsphase alles daneben und als wir zum Geburtstag kommen, war nichts vorbereitet. Und dann sagte die Frau, mittlerweile 40, das habe ich gelernt in meinem Alter. Es läuft einfach nicht immer so, wie wir es uns wünschen. Ich fand die Gelassenheit in diesem Frust, eine perfekte Feier veranstalten zu wollen und sicherlich auch können, diese Gelassenheit hat uns gelassen gemacht. Aber teilweise stecken wir so in der Situation fest, dass diese Gelassenheit nicht kommt. Verbissen. Halten wir an dem fest, was noch kaputt ist und wollen es irgendwie in unseren Händen wieder heile machen. Vielleicht ist es der Moment, wo man diesen Frust auch wirklich mal rauslassen darf und das nicht gleich automatisch ein Zeichen von Schwäche ist. Vielleicht muss man es sogar mal aufschreiben. Die Frage, die sich auch stellt, was können wir tun, damit die Ernte im Weinberg fruchtbar ist? Was ist mein Beitrag, dass es fruchtbar wird? Und so möchte ich zur vierten Perspektive kommen, zur letzten Perspektive, aus der Gottes Sicht. Ja, unentwegt hat er investiert. Hat er geackert mit Geduld und mit Treue. Aber egal, was er investiert hat und investieren wird noch, es soll einfach nicht werden. Ja, bei Gott kommt vielleicht auch mal Frust auf. Irgendwann muss er doch irgendwo entscheiden, zu sagen, lohnt sich diese Investition? Oder wird er irgendwann Bilanz ziehen? Irgendwann abwägen, ob der Einsatz und der Ertrag noch in einem gesunden Maß mit dem stehen. Immer weitermachen, immer weiter dranbleiben. Erinnert mich irgendwo so an ein Bild von einer Sackgasse fahren, irgendwo in einer Stadt oder in einem fremden Land sein, fahren, fahren und weiterfahren. Ja, nicht zugeben, dass man schon lange eigentlich die Orientierung verloren hat. Festgefahren ist man auf diesem Weg, aber gibt nicht zu, dass man eigentlich Hilfe braucht. Man schimpft auf die Beschilderung, man schimpft auf die moderne Technik der Navigation oder schimpft auf den Beifahrer, der sich nicht gut vorbereitet hat. Man findet auf jeden Fall jemand, den man schuldig machen kann. Gott kann niemand die Schuld zuschieben. Er hat sein Werk geschaffen, er hat uns geschaffen. Trotzdem kocht es in ihm, man kann es abspüren in diesem Text. Im Neuen Testament, vorhin kurz erwähnt, jetzt konkret der Text, Johannes 1, ab Vers 12, er kam in die Welt, die ihm gehörte, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. Was für ein Frust, nach Hause zu kommen, wo wir sind, wo die Menschen sind, hineinzukommen in die Welt, seine Liebe auf diese Art und Weise zu zeigen, nochmal ein letztes Mal alles zu geben und die Menschen scheinen den Rücken zuzudrehen. Muss man sorry fühlen für diesen Gott? Gott zeigt Beharrlichkeit, zeigt die Standfestigkeit und zeigt die Gnade. Hat Gott Fehler gemacht, indem er investiert hat, vielleicht in die falschen Menschen? In dieser Beschreibung geht ja der Text an den Punkt, wo er sagt, okay, ich überlasse den Weinberg seiner selbst. Ist das eine Niederlage Gottes? Er gibt auf und sagt, komm, müsst ihr halt sehen, wo er bleibt. Nee, es ist ein krasses Bild von Liebe. Diese Liebe zwingt nicht. Diese Liebe fordert nicht. Diese Liebe gibt frei. Und ich glaube, das muss man sacken lassen. Diese Liebe, die nicht aufgibt und die nicht irgendwann so kippt, dass sie sagt, dann muss ich es halt an mich nehmen, weil schließlich ist er Gott. Dann muss ich halt die Menschen auf diesen Weg zurück zwingen. sondern diese Liebe, die sich in dem erweist, dass er sagt, und jetzt, wo es besonders schmerzhaft auch für Gott ist, gebe ich sie frei. Nicht in der Lieblosigkeit, nicht weil es Desinteresse ist, sondern er gibt frei, weil er sagt, meine Liebe wirbt und zwingt nicht. Und so ist es diese Lieblosigkeit, diese anscheinende Lieblosigkeit, eigentlich eine echte Liebe. Und sie gibt uns auch an diesem Morgen frei. Sie spricht nicht das Gericht auf uns runter und wir gehen alle mit geducktem Haupt heraus, so in der Fastenzeit typisch, dass man sagt, nochmal eine ins Genick. Ich muss was loslassen, ich muss es aufgeben, Fastenzeit muss wehtun. Sondern sie gewinnt in dieser Phase, in dieser doch vielleicht wichtigen Phase vor Ostern. Sie wirbt um uns. Sie gibt uns in dem Sinn frei, dass sie sagt, meine Liebe zeige ich in dem, dass ich mein Leben für die Schafe gelassen habe. Ein unglaublicher Gott. Ganz anders, wie wir Menschen reagieren würden. Ganz anders, wie wir reagieren, wenn wir Frust haben, wenn Sachen nicht gelaufen sind. Frust, der sich vielleicht schon festgefressen hat. Und so, glaube ich, nehme diese Botschaft in diesen heutigen Sonntag mit und können es greifen, dass Gott auf diese Art und Weise uns liebt. Er gibt uns frei. Er zwingt uns nicht. Er liebt uns hinein. Amen.